Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Eine der ja bisher seltenen wenigen Male, dass wir einen Gast dabei hatten. Herzlich willkommen auch an dich, Kian. Heute extra aus Dubai angereist für unseren Gast. Ulf, ich grüße dich.
Servus.
Bei uns dabei.
Liebe Grüße. Hallo.
Hi. Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe, Herausgeber von Politico, Business Insider und der Welt, habe ich es richtig gesagt?
Genau, und nicht mehr Chefredakteur, und nicht der sondern Chef. Jetzt Herausgeber.
Okay, jetzt Herausgeber.
Nochmal, ja, noch mal eine Ebene drüber.
Und vor allem aber auch, wie wir vorher, wir haben ganz viel lachen müssen vorher im Auto hierher festgestellt haben, oder wie ich für mich festgestellt habe, du bist ein total antigewöhnlicher Medienschaffender für mich. So wie ich mir das vorstelle eigentlich, wie diese Leute da normalerweise sind. Ich stelle die mir immer so vor, die haben auf jeden Fall mal Omas gestrickte Socken an. Ich glaube, die trägst du nicht.
Eher nicht, nee. Also ich, ganz ehrlich, es ging bei mir in der Journalistenschule los, dass ich mich eigentlich, ich hatte kaum Freunde, die Journalisten waren. Oder wie man jetzt sagt, JournalistInnen. Und ich weiß auch nicht, ich liebe den Beruf wirklich sehr. Und es gibt auch großartige Kolleginnen und Kollegen, aber so der klassische Journalist ist mir, naja, wie soll man sagen, ist mir so habituell schon sehr fremd. Ich glaube, das hast du ganz gut erkannt. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem Image, das andere Kollegen über mich verbreiten. Also die Taz hat ja mal gesagt, ich bin der Darth Vader des deutschen Medienbetriebs. Das stimmt so. Und natürlich hat man das jetzt gerade bei dem Buch gesehen. Es gibt von mir viele Fotos, aber das Foto, das die Taz damals mit meinem alten Testarossa gemacht hat, das haben die jetzt alle genommen, weil der Typ ist ein Intellektueller, ist so liberal, libertär, fährt einen Ferrari und führt so ein Leben, wo die gute Laune und die Leidenschaft eigentlich das Prägendste ist. Und ich meine, ich verfolge ja auch, was ihr macht, und ich glaube, die große Herausforderung für den klassischen Journalismus, für den ich stehe, ist, dass die Journalisten rauskommen aus ihrer Blase. Eines der ganz großen Probleme, darüber schreibe ich auch viel in dem Buch, ist, die Journalisten sind sich zu ähnlich. Und jetzt weiß ich nicht, wie krass dein Klischee ist. Ich vermute mal, das ist richtig krass. Und das Schlimmste daran könnte sein, dass du verdammt recht hast. Und es gibt viele Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, das Wahlverhalten. Kennt ihr sicherlich. Das ist eben kein Klischee, wenn du sagst, Journalisten sind vor allem rot-rot-grün. Ist so. Journalisten kommen alle ganz stark aus dem bildungsbürgerlichen Kontext. Du hast eine ähnliche, wie sagt der Theoretiker, du hast eine ähnliche Sozialisation. Die finden die gleichen Sachen interessant. Dann gab es auch Untersuchungen, wo die wohnen. Es gibt dann so Viertel, wo du wirklich Ressortleiter treffen, Zeit online, an dem Marktplatz machen kannst und so. Und dieses Zusammenschieben des Journalismus zu einer sehr verwechselbaren Gattung ist ein großes Problem. Es hat sich übrigens ganz stark verändert. Es war vor 30 Jahren, als habe ich bei der Süddeutschen angefangen, oh Gott, ich bin so alt, nee, 35 Jahre. Oh Gott, ich glaube, es waren sogar 36 Jahre. Auf jeden Fall, da war das nicht so. Da waren die ganz verschieden. Da war die Süddeutsche eine Zeitung mit dem Chefredakteur der CDU gewählt hat. Daneben saß ein richtig roter Sozi. Daneben saß ein absoluter Liberaler. Da hat's gekracht, gefetzt. Da waren alte Hautegen, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hatten, die mit einer Kriegsversehrung dort saßen. Journalismus war bunt, im besten Sinne divers, viele Meinungen. Und heute, ich mache ja manchmal Blattkritiken bei anderen Medien, da kannst du an Kirchentag oder an Grünen Kongress gehen. So einseitig ist es. Und dann letzte Bemerkung dazu. Und das Allerschlimmste daran, ich weiß, dass es immer in allen Redaktionen Leute gibt, die es anders sehen. Die schreiben mir auch. Aber die werden manchmal still gemacht und die trauen sich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem von Journalismus.
Das ist ein unglaublich interessantes Thema. Eins, auf das ich auch unbedingt eingehen will, weil du hast es gerade gesagt, du bist seit über 30 Jahren im Journalismus.
Ich bin seit 37 Jahren Journalist.
Dann hast du ja wirklich die gesamte Entwicklung mitbekommen. Du hast alle Seiten mitbekommen. Und so wie es für mich oder auch für Philipp von außen aktuell wirkt, ist, dass es ganz klare Lager gibt. Da würde ich dich gerne mal dazu fragen, wie nimmt man das als jemand wahr, der sich in dieser Bubble befindet? die Journalisten. Ist das wirklich so, dass du zum Beispiel jetzt, ihr habt euch die Welt, dann habt ihr Stern, Spiegel, die vielleicht nochmal näher sind. Wie ist das Verhältnis zu den ÖRR-Journalisten? Guckt man negativ rüber? Treffen sich diese Leute?
Ja, also wir haben keine, also sagen wir mal so.
Gibt es Feindschaften? Das würde ich gerne noch reinbringen.
Ja, natürlich.
Also, und wie stark ausgeprägt sind diese Feindschaften?
Also ich glaube, wenn man die unbeliebtesten Journalisten des Landes macht, glaube ich, bin ich relativ safe in der Top 10. Und es ist mir aber auch gerade egal. Also was andere Kolleginnen und Kollegen über mich denken, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ich mache übrigens, auch das ist ein großer Unterschied zu vielen, ich schreibe meine Texte nicht für andere Kollegen. Ich mache meinen Podcast nicht für andere Kolleginnen. Ich setze mich nicht ins Fernsehen für andere Journalisten. Ich mache auch keine Kommentare oder Social-Media-Postings für andere Journalisten. Ich mache es für meine Leserinnen und Leser zugehört. Also diese Fixiertheit der Journalisten auf, kriegst du Applaus vom Kollegen vom Stern, Spiegel, Süddeutsche, NZZ, whatsoever. Wenn du das machst, dann machst du schon, dann normierst du dich selber in Richtung, so sind halt Journalisten. Das finde ich uninteressant. Und um die Lager zu sagen, also es war früher interessanter. Ich glaube, wir haben in verschiedenen Abstufungen in den vergangenen 20 Jahren wirklich eine unfassbare Verklusterung bekommen. Ich glaube, so einseitig wie der Journalismus in den vergangenen 15 Jahren war, habe ich es nicht in Erinnerung. Wie gesagt, ich war dann sehr jung mit 29.
Was glaubst du, warum, wenn ich einhaken darf? Warum hat sich das so...
Ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Guck mal, mein Vorgänger als Herausgeber war Stefan Aust. Als Deutschland, ich kann hier fluchen, oder? Ist bei euch okay?
Du kannst reden, wie du willst.
Andauern, ne? Wenn ich die Snippets richtig sehe. Ich will nur sagen, als Deutschland das letzte Mal, als fluche ich doch nicht, ich habe es aber angekündigt, als Deutschland das letzte Mal richtig im Eimer war, ja? Deutschland war Sick Man of Europe, war der Chefredakteur von Spiegel, Stefan Aust. Sein Ressortleiter Wirtschaft war Gabor Steingart, der Typ, der jetzt The Pioneer macht. Die haben, obwohl sie erkennbar einen Gerhard Schröder mit ins Kanzleramt mitgehievt haben, den komplett zertrümmert, weil die Wirtschaftspolitik schlecht war. Und wir hatten eine Talkshow-Chefin Sabine Christiansen.
Mhm, kann ich noch.
Da bist du viel zu jung, aber du erinnerst dich, da wurden jeden Sonntagabend 4 Ökonome und Unternehmer gefragt, wie können wir den Wirtschaftsstandort Deutschland retten? Heute, 20, 23 Jahre später, sitzen da 3 NGOs, 2 Grüne und eine Karin Mioska, die erkennbar eine grün-rote politische Agenda hat. So. Und da hat sich in den Medien was verschoben. Ich glaube, es ist eine Generation, es ist halt irre schick. Und mit der Migrationspolitik von Merkel haben wir uns in Teilen der Medien von der Realität verabschiedet und sind in das Reich des Wünsch dir was vorgedrungen. Refugee Welcome. Ich ärgere immer meine alten Kollegen von der Bild, Kai Diekmann und Julian Reichelt, und sage ja, das war euer Spruch und euer Aufkleber, Refugee Welcome. Die haben wohl beide daraus gelernt. Ich will nur sagen, da waren ganz viele Medien dabei. Stefan Aust, mein Vorgänger auch als Chefredakteur, Spiegel-Chefredakteur, Konkretredakteur, befreundet mit Ulrike Meinhof, wie alle wissen, kommt von ganz links. Der hat zu mir gesagt, sag mal, seid ihr noch ganz gar? Diese Flüchtlingskrise, das wird das Land nachhaltigst schädigen. Kurzum, um langatmig deine Frage zu beantworten, die Kollegen sind andere. Und diese Kollegen sind, wie sage ich es jetzt höflich, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, sie sind opportunistischer und zeitgeistopportuner. Wenn ich nicht so gemein wäre, dann würde ich sagen, die sind sehr anlehnungsbedürftig. Die sind weniger Individuum als Exemplar. Die wollen so sein wie alle anderen. Und es gibt Redaktionen, um es jetzt nicht so gemein zu machen, die sehen alle gleich aus. Da würde ich am Computer mit KI sagen, ich könnte 15 davon sozusagen identifizieren mit 3 Codes. Den Pullover, das Hemd, die Frisur, die Brille, so, und dann hast du sie. Und das ist etwas, was dazu geführt hat, dass die Legacy-Medien auch in Deutschland an Zuspruch verlieren. In Amerika hat es zu dramatischen Verschiebungen geführt. Ich glaube, Trump ist 2-mal Präsident geworden, weil er jeweils die Zeichen der Zeit richtig gelesen hat, was Medien betrifft. Und was den ÖRR betrifft, das ist absolut indiskutabel. Das ist das System, 10 Milliarden für eine weitgehend politisch einseitige Berichterstattung, das ist einfach indiskutabel. Und da sind selbst Axel Springer und wir mit Weltpolitik und Business, wir sind so gegen die, wir haben keine Chance. Und es ist wie bei vielen Themen, vielleicht sprechen wir darüber in Deutschland, die Lernkurve hat man nicht eingesetzt. Die wissen immer noch nicht, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wir sehen es jetzt bei den Koalitionsverhandlungen, wir haben es im Wahlkampf gesehen, deren Medienmacht ist immer noch groß. Und um vielleicht mit mir zu enden, und ich bin eigentlich nur so ein kleiner, rebellischer Punk, der da nicht mitmachen will.
Aber, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir auch hier sitzen, wir sind ja auch Nachbarn, und zwar in den Bestsellerlisten, ja, ja, dieses Landes. Und da hast du es mit Self-Publishing geschafft, was ja wirklich eine krasse Leistung ist, mit deinem Buch Shitbürgertum. Das tut ja auch ein bisschen schon deine Liebe zum Fluchen herausstechen. Ja. Und auch wenn man dieses Buch liest, das ist schon, ich habe dir das ja vorgesagt, ich würde da gerne mal eine Sache vorlesen, und zwar von Stefan Niggemeier, der über dich schreibt. Und man muss danach sagen, ob das überhaupt eine Kritik ist oder ob es dich eigentlich zu einem geilen Typen macht. Ja?
Also der wirklich, ich glaube, wenn er ein Foto von mir sieht, glaube ich, hat er schon Wallungen.
Ja, also er schreibt über dich: Ulf Poschardt ist alles zuzutrauen. Der Weltchefredakteur hat sich in den vergangenen Monaten, Jahren vor allem auf Twitter einen Ruf erarbeitet als jemand, der Aufmerksamkeit um jeden Preis sucht. Er sieht sich als Kulturkämpfer, der mit modernen, digitalen Guerilla-Methoden die Gegner vor sich hertreibt. Also das finde ich eigentlich eher einen geilen Text, muss ich sagen. Ja?
Du bist der Einzige, der es richtig versteht.
Er provoziert und freut sich über jede Reaktion. Er hat die Gesellschaft in Freund und Feind durchkartografiert und kommentiert alles außer dem selbstgebuddelten Schützengräben. Ich habe echt gedacht, Junge, er sieht sich darin als kleinen Schar aufrechter Kämpfer, auf der anderen Seite Idioten, Aktivisten, Freiheitsgegner, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also ich meine, du bist auf jeden Fall mal ein erbitterter Kritiker der Leute, die sich hier in diesem Land auf der richtigen Seite der Geschichte sehen.
Ja. Aber weißt du, was der Witz ist? Ist mir gerade erst aufgefallen. Wenn du es vorliest, weil ich dich natürlich sozusagen kenne von den Videos, von den Podcasts, wenn du es vorliest, ist es auf einmal ein Lob. Weil Hopf liest Niggemeier, das könnte meine Lösung sein. Du kriegst all diese Hasstexte jetzt auch zu Shitbürgertum, wenn du es vorliest, weil ich höre ja sozusagen dein Sound mit und ich weiß, wie du über die Dinge denkst. Und natürlich, summa summarum, stimmt das. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein Trick. Du musst deine Persona, ich meine, ihr seid ja auch Personas, ja. Du musst deine Persona so bauen, dass sie nicht zu komplex ist, dass sie aber die Target Points klar benennt. Und das ist einfach so, also wirklich, das ist überall angekommen. Und um noch ein bisschen anzugeben, ich habe das schon im Auto gesagt, heute hat Friedrich Merz, ich will damit sagen, du musst eigentlich auch jeden angreifen und furchtlos sein gegen alle. Das gilt ja nicht nur in die Lager rein, sondern du musst als Journalist halt kritisch sein. Friedrich Merz hat heute versucht, mit den Grünen so einen Deal zu machen, damit noch mehr Geld ausgegeben wird. Und dann gab es ja viel Kritik an diesem 900 Milliarden Schulden-Ding. Und dann hat er heute, und das macht mich natürlich am frohesten, als ich eingecheckt bin ins Hotel hier in Zürich, habe ich so bekommen, ja, Ulf, Merz hat dich zitiert. Ich habe Merz Verrat vorgeworfen. Ich habe CDU gewählt, fühle mich verraten, habe es gesagt. Habe dann noch im Sender bei uns gesagt, er hat mich verarscht. Wurde dann eine Agentur draus. Aber ich will damit nur sagen, du musst prägnant sein, aber du darfst natürlich keinen Unsinn sagen, sondern ich finde, deswegen funktioniert, glaube ich, auch das Buch. Es hat halt alles Hand und Fuß und die richtigen Leute fühlen sich angesprochen.
Ich denke, das kann man so sagen. Wenn ich mal einen letzten Satz, den finde ich eigentlich am schönsten. Er ist sich nicht zu schade, woke Aktivisten immer wieder als Woko Haram zu verunglimpfen. In Anlehnung an terroristische islamistische Mörderbanden. Also da geht es um Boko Haram.
Ich habe sie Boko Haram genannt. Ja.
Also ich finde jetzt irgendwie, also wenn der dich damit verunglimpfen wollte, dann ist das grandios gescheitert, weil ich würde sowas, das würde ich ja als Orden mit mir tragen.
Das ist ja auch ein bisschen älter. Februar 2020, ja. Mittlerweile ist das, also es liest sich eher wie ein Kompliment.
Ja, natürlich.
Muss ich auch zugeben. Aber du hast jetzt das Buch angesprochen, wir sind noch nicht drauf eingegangen. Shit-Bürgertum. Da gibt's direkt auf der ersten Seite ein Zitat. Wer wirklich lebt, braucht weder Hoffnung noch Verzweiflung. Was bedeutet das Zitat für dich?
Das Zitat ist von Heiner Müller, vielleicht dem großartigsten Dramaturgen und Theaterschreiber der Nachkriegszeit. Und das geht so darum, ich werfe dem Shitbürgertum vor, dass es sich von der Wirklichkeit entkoppelt hat und dass es den Kontakt auch zu sich selbst verloren hat und einfach nur in so einem Wolkenkuckucksheim und mit hohen moralischen Ansprüchen den Leuten erklärt, wie sie zu leben haben. Und meine These, und das ist nur, und ich freue mich, dass du als Erster übrigens, Kian, auf dieses Zitat eingehst, das steht ja total für sich. Und das ist eigentlich so mein Ideal von Leben. Und das deckt sich mit dem, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich, worum geht's denn im Leben? Sich irgendwas vormachen? Generation Instagram, die Shitburger mit großer Moral, allen anderen, die Leuten, sondern leb einfach so, dass du weder Hoffnung noch Verzweiflung hast, sondern leb einfach und lebst 1000%. So. Und das ist im Grunde genommen, wenn du so willst, das ist der eine Satz, der nicht Shitbürgertum ist in dem Buch. Deswegen habe ich ihn vorangestellt. Und wann immer ich ihn lese, irgendwie freue ich mich darüber, weil das eigentlich nochmal auch so wie so ein Rahmen für das ganze Buch. Das bin ich, deswegen steht es auch mein Name, der Titel und dann dieses Zitat, das bin ich. Und das ist nur dieser Satz und danach kommt alles andere.
Ja, ich finde auch, es ist ein mega Zitat. Es hat halt, wie gesagt, es ist ein bisschen wenig zu tun mit Shitbürgertum an sich.
Nee, aber du hast es, aber ich freue mich extrem, weil... Darum geht's doch am Ende. Und wenn ich mir bei dem Shitbürgertum, das ist ja am Ende auch so ein, wenn man so will, es gibt eine Mini-Biegung im letzten Kapitel, wo ich denen einfach sage, also die Idee ist, die spalten alles in sich ab, was böse ist. Wir sind die Guten. Wir sind die Anständigen. Die Moral steht auf unserer Seite. Und wenn du das Böse, die Ambivalenz in dir, kein Mensch ist nur gut. Gibt's nicht. Und wenn du das aber abspaltest, das heißt kein Verhältnis zu deinen eigenen Abgründen hast, was machst du dann? Der nächste Schritt ist Psychologie. Du projizierst das in andere rein. Zum Beispiel dieses Foto, wir drei hier, meine Freunde, den Medien. Ja, jetzt sitzt aber Hoss und Hopf. So. Und ich meine, für die sind wir natürlich einfach sozusagen ein Trio aus der Hölle, ja? Und so, und du musst dann im Grunde genommen die ganze Welt ständig trennen. Da die Guten, da die Bösen, wir sind die Guten, also Finger pointen wir auf die Bösen. Was hast du gerade gesagt, was machst du gerade und so weiter. Und die einzige Auflösung ist ja, weil was ist das für ein trauriges Leben? Deswegen in dem Buch gibt es ja auch so Säulenheilige der deutschen Kultur, Günther Grass. Der hat sein Leben lang alle Menschen in Deutschland moralisch belehrt. Sein ganzes Leben. Und auf den letzten Metern seiner Biografie, als einzigen Gag muss man sagen, das finde ich eigentlich ganz cool, um ein PR für sein Buch zu machen, sein letztes, seine Autobiografie, ich war in der Waffenmesse.
Ich wollte gerade sagen.
So, der hatte sein ganzes, in jedem CDU-Wähler ein Nazi gesehen, in jedem und so, und dann auf den, also sein ganzes Werk und sein ganzes Leben ist eigentlich eine Lüge. Und das wünsche ich nicht mal meinen schlimmsten Feinden. Deswegen ist so die Idee am Schluss zu sagen, die einzige Option rauszukommen aus dieser Verstrickung, immer nur zu moralisieren, sich für die Guten zu halten, ist zuzulassen. Es ist okay, auch mal scheiße zu sein. Es ist okay, auch mal richtig Fehler zu machen. Es ist okay, dass man auch mal vielleicht mies war. Es ist okay, jeder Mensch lügt. Jeder Mensch macht Fehler. Und je mehr man macht, umso mehr Fehler und so. Und diese Kultur, dass wir sind die Anständigen, wir haben Haltung, Haltung gegen rechts, also auf Demonstrationen, das gibt ja den englischen Ausdruck Virtue Signaling. Ich meine, du fährst einen Bugatti, wir sind hier mit deinem Aston Martin, Hergefahren von mir, das Foto mit dem alten Ferrari, ist das schon klar? Das sind für uns die Sachen, die uns Spaß machen. In deren Schaufenster stellen die ihre Moral. Das heißt, auf dem Twitter-Ding hast du 5 Spritzen, weil 5-mal geimpft, vegan, Fahrradfahren und so weiter.
Regenbogenfahne nicht vergessen.
Regenbogenfarbe, trans, you name it. Ist ja alles schön und gut. Aber ich weiß gar nicht, warum man damit so hausieren geht. Und das ist einfach, weil es deren Statussymbol ist. Und meine These ist, damit wirst du nicht glücklich. Und ich mache diesen Versuch nach jetzt, glaube ich, 30 Verrissen, die das Buch bekommen hat, würde ich sagen, mein liebevoller Hinweis, wie es gehen könnte am Ende, wird nicht so wahrgenommen. Sondern die sehen das, Zitat, als eine Kriegserklärung an ihr Milieu und einen Generalangriff.
Damit haben Sie schon auch in gewisser Weise recht.
Absolut, so ist es ja auch gemeint. Ich will in dem Milieu auch möglichst viel Schaden anrichten, einfach indem ich deren, ich lehne jede Gewalt ab, logischerweise. Jetzt aber symbolisch, die stehen alle den ganzen Tag auf einem Podest. Die würden, wenn wir hier so sitzen wollen, würden die so dieses Ding da, diesen Schrank holen, darauf stellen. Und dann würden sie sich darauf stellen und würden von oben herab sagen, du mit deinem Bugatti und Krypto und du hast mal das und das gesagt und über Porsche müssen wir gar nicht erst reden, den Typen. So. Und ich, mein Buch, meine Texte, und ich glaube, deswegen ist das Buch so erfolgreich, ich sage, ich mache euch das Podest kaputt. Ich fasse euch nicht an. Ihr steigt runter, ich gebe euch hier eine Apfelschorle, ja, trinkt die in Ruhe und jetzt haue ich dieses Podest in Schutt und Asche. Theoretisch gesprochen. Weil diese Podeste sind ja nicht aus so einem Material, sondern sind Theorien, Weltanschauung, zum Teil aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Universitäten sind voll, der Kulturbetrieb ist voll und ich bin der, der die Podeste kaputt macht.
Ich finde es super interessant, auch dieser Begriff Realitätsferne. Das ist das, was ich damit am meisten verbinde.
Ja.
Dass diese Leute wirklich extrem realitätsfern sind. Und alleinig das Aufzeigen dessen, was halt eben Realität ist, dass man mal Fehler macht, dass Dinge mal anders laufen, dass auch dieses nicht einseitig Unterstützende, du hast es gerade gesagt, du hast CDU gewählt, bist auch hinter Merz gewesen und kritisierst ihn jetzt aber auch ganz lautstark.
Brutal.
Das gehört dazu. Das ist authentisch.
Das kapieren die nicht.
Das ist die Realität. Und genau, das ist nicht Teil dessen.
Kian, das gibt's für die nicht. Das heißt, einmal grün, immer grün. Und Habeck vergeigt alles.
Aber das ist
und dann hält er ein Video und er sagt, ein Video mal 4 Minuten, die okay sind, kanzlerreif.
Mhm.
So. Und das ist verrückt. Und wenn ich das noch sagen darf, der Punkt ist, wenn du die Realität verleugnest, tritt sie dir irgendwann die Tür ein. Und diese Realitätsverleugnung, Migrationskrise, Hammer, Corona, der Wahnsinn der deutschen Energiewende, Klimapolitik. Ich habe wirklich, literally, ihr könnt meine alten Texte lesen. Ich war zum Teil wirklich der einzige Journalist, der gesagt hat, so, wir fahren das gegen die Wand. Ich wurde ausgelacht bei Hart, aber fair. Als ich neben Luisa Neubauer und Herbert Diess und der Umweltminister, das waren wir so 4 Grüne und ich. Und alles, was ich über das E-Auto gesagt habe, das ist ein Meme geworden. E-Autos haben keine Seele. Jeder, der ein E-Auto fährt, also wir als Verbrenner-Chos, fossiles Patriarchat sind wir, ne? Ganz schlimm, die alten Männer. Du bist ja ein junger, alter Mann mit dem Bugatti. Ich habe gesagt, so wird es nicht laufen. E-Auto, es wird so nicht laufen. Und die Zahlen geben mir recht. Ich war für Wochen, es gab ein Kabarett über mich und diese Formulierung. So, und wir können über die Realität, du kannst sie so lange ignorieren und irgendwann tritt sie dir die Tür ein.
Sie holt dich ein dann. Ja. Ne? Sie wird dich irgendwie selbst. Ich habe mir gedacht, leg das mal in die Waagschale, was er da in seinem Buch sagt. Wenn wir das mal vergleichen, ich möchte nochmal einen kleinen Absatz vorlesen. Die kulturelle Dominanz des Shitbürgertums hat die Gesellschaft gespalten. Haben wir eine gespaltene Gesellschaft? Extrem wie noch nie in diesem Land. Die wissenschaftliche Vernunft vertrieben. Entschuldigung, nein, die wirtschaftliche Vernunft vertrieben. Sie gehen alle in Scharen. Unternehmer und Unternehmen vergrätzt. ist so, Investoren und Wissenschaftler verschreckt. Das ist wirklich aktuell, es ist ein Trümmerhaufen, wo wir jetzt hier stehen. Und ich verstehe das und ich finde es auch gut, dass du als CDU-Wähler jetzt sagst, es gab so zwei Kernversprechen, das würde ich jetzt gerne mal als nächste Frage aufwerfen, zwei Kernversprechen, die ein Friedrich Merz tagtäglich immer wieder wiederholt hat. Er hat erstens mal gesagt, mit uns gibt es keine weiteren Schulden. Das ist die DNA der CDU. Und dann hat er sich da einmal hingestellt und hat mehr oder weniger eine AfD-Rede gehalten, hat gesagt, hier, wir machen die Grenzen dicht und das ist kompromisslos und entweder schließt euch mir an oder nicht. So, und was ist jetzt daraus geworden?
Null. Nix. Niente. Nada.
Aber nach zwei Wochen ja. Schon. Ich meine, was geht eigentlich ab?
Ja, also ehrlich gesagt, die Frage haben wir uns auch gestellt. Ich mache ja mit dem großartigen Ökonomen Daniel Stelter einen Podcast. Wir waren wirklich fassungslos und wir sind eigentlich nicht naiv. Aber das hat selbst mich überrascht. Und ich glaube, das bestätigt im Grunde genommen Narrativ der AfD. So, die AfD sagt, alle Parteien sind irgendwie gleich, sind Systemparteien. Die Medien sind damit verkungelt, die machen alle immer dasselbe, egal welche Parteien drankommen. Das ist sozusagen ein derartiges Eigentor, von dem ich glaube, das wird noch richtig backfeiern. Und ich finde es besonders dumm, wenn man sieht, um jetzt mal weg aus dem, jetzt gehen wir mal von Mitte rechts und rechts rüber nach Mitte links. Meine Mutter ist Dänin, kommt aus Dänemark. Dort regiert eine sozialdemokratische Partei, eine richtige Sozi-Partei. Und die hatten dort auch sowas wie die AfD in Teilen noch härter. Die waren bei 21%. Und da haben die Dänen, weil sie sind eben ein vernünftiges Land und Volk, gesagt, was machen wir denn damit? Ja, Genossen, hört mal zu, das trifft unsere Wähler. Wieso? Was meinst du damit? Die Schulen, in denen die Migranten kommen, sind unsere Schulen. Die Viertel, in denen die kommen, sind die Viertel unserer Arbeiterwähler. Die Arbeitsplätze, die sie gefährden, sind die unserer Wähler. Und die innere Sicherheit, die Villenbesitzer, die können sich Sicherheit leisten, die einfachen Leute nicht. So. Wir brauchen eine linke Migrationspolitik. Was haben die gemacht? Die härtesten Migrationsregeln und heute, ratet mal, wie viel Prozent die Ex-AfD dort hat? 2,7. Da sagt ein sozialdemokratischer Integrationsminister, ich trinke darauf mal einen Schluck, er gibt so Interviews und sagt, ich möchte nicht, dass die Leute sich in Flüchtlingsheimen wohlfühlen. Möchte ich nicht.
Mhm. Da wirst du ja hier gesteinigt werden.
Du wärst quasi tot, ja. Medial erledigt. Aber die Arbeiter wählen dort weiterhin Sozialdemokratie. Deswegen sage ich, ich verstehe nicht, warum die Union sich jetzt weder bei der Migrationswende durchsetzt. Die SPD hat öfter schon erklärt, sie lehnt den dänischen Kurs ab. Da ich ein bisschen Dänisch spreche, rede ich mit dänischen Sozialdemokraten. Und die schütteln einfach nur im Kopf. Da hat nämlich einer von denen, übrigens, wenn du die auch siehst, die sind richtig cool. Die sehen nicht aus wie deutsche Sozialdemokraten, sondern wirklich coole Leute. Und der hat dann einfach nur gepostet auf Dänisch, guckt euch mal die Wahlergebnisse der Arbeiter an. Was ist denn bei euch verkehrt? Checkt ihr es eigentlich mal? Und wir haben eine Wahlanalyse auf Welt gestern veröffentlicht. Die Armen in Deutschland haben sich komplett, nicht ein bisschen, komplett von der politischen Mitte entfernt. Ein Teil, Großteil wählt AfD, im Osten noch viel stärker als im Westen. Und der andere Teil wählt jetzt Linkspartei. Das heißt, eine Politik einer Volkspartei, die das nicht im Blick nimmt, der fliegt es um die Ohren. So. Und dann sind wir nochmal für mich beim alles entscheidenden Thema, vielleicht reden wir dann drüber, Wirtschaftswende. Ich meine, wir haben seit 3 Jahren eine Rezession. Wir haben eine widersinnige Energiewende. Wir haben eine Bürokratie und auch da. Ja, sie und Milei, warum schreibst du immer Milei und die Kettensäge und Elon Musk und Doge und sagen, weil wir sie brauchen. Wir brauchen die Kettensäge nicht nur in Berlin, sondern in jeder Landeshauptstadt. Wir brauchen sie in Brüssel. Wir brauchen die radikalste Disruption. Und das ist aber so, wenn ich das schreibe, wird schon viel gelesen, muss ich sagen. Aber im politischen Betrieb gibt es nur Fassungslosigkeit. Ich habe dann Christian Lindner nochmal gefragt, als er bei uns war, und habe ich gesagt, sag mal, was willst du denn? Eine Nagelfeile oder eine Kettensäge? Manchmal redet ihr ein bisschen so, als wollt ihr nur eine Nagelfeile. Da hat er die, wie ich finde, witzige Antwort gegeben, hat er gemeint, eine Obi-Heckenschere, kam aber zu spät.
Mhm. Er meinte aber wahrscheinlich Elektro.
Elektro, würde ich sagen.
Ja, dieser Ruf oder Wandel zur Disruption, das ist das, was wir in den Wahlen gesehen haben, mit diesem Push nach links und nach zur AfD. Aber das ist ja auch das Resultat von Realitätsferne. Was ist jetzt beschrieben in dem Beispiel? Man findet wieder einen Weg zurück zur Realität und stellt sich bewusst im Kopf dar, okay, man als Politiker sollte man das tun, was für die Gesellschaft am besten ist und nicht das, was einem diese moralische Überlegenheit irgendwie innerhalb seiner kleinen Gruppe symbolisiert. Aber das ist das, was wir aktuell in Deutschland halt sehen, dass diese Parteien oder die Mitglieder dieser Parteien, dass ihnen wichtiger ist, ihre moralische Überlegenheit nach außen hin aufrechtzuerhalten, als das Vernünftige oder das Richtige für die Gesellschaft zu tun. Und das ist das, was für mich so zumindest, da würde ich dich gerne noch mal nach deiner Definition, was ist denn ein Shitbürger oder was ist das Shitbürgertum für dich, damit es auch nochmal die Podcast-Hörer hören. Für mich ist das so das, was Shitbürgertum definiert. Diese moralische Überlegenheit über das, was relevant, vernünftig oder richtig auch ist für die Gesellschaft umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
Absolut.
Mit Realitätsferne.
Absolut. Also bevor ich beantworte, was ein Shitbürger ist, das liest sich, das kann man jetzt alles super gut analysieren. Diese 900 Milliarden, also 500 Milliarden für Verteidigung plus X, in was wird denn investiert? Das ist eigentlich Realitätsverleugnungsdoping. Das macht den Niedergang des Landes erträglicher. Weil wenn wir tun müssten, was wir tun müssten, nee, wenn wir tun würden, was wir tun müssten, dann müssten wir jetzt richtig cutten. Und jeder weiß, jeder Mediziner würde dir sagen, du musst jetzt was machen.
Also Fasten meinst du, müsstest du dann jetzt anstatt?
Ja, ich würde sogar drastischer noch werden. Fasten ist das eine. Aber du müsstest vielleicht auch an ein paar Stellen Dinge operativ entfernen. So. Und du müsstest sagen, es wird jetzt wehtun. Und du müsstest sagen, wir brauchen jetzt eine Phase von Unruhe. Ich meine, Javier Milei in Argentinien macht es ja vor. Der hat ein halbes Jahr, ist in maximales Risiko gegangen. Aber er hat gesagt, das ist die Realität, das ist mein Plan. Wenn ihr das wollt, wählt mich. Und wenn ihr mich gewählt habt, liefere ich. Das ist Demokratie. Bei aller Kritik an Donald Trump, Trump hat genauso gesagt, wenn ihr mich wählt, da stehe ich, das will ich machen. Und jetzt liefert er eben auch, auch wenn das vielen Leuten nicht passen mag. So, und wir haben jetzt eine Politik, man schüttet all diese Herausforderungen der Realität mit Geld zu, verschieben es in die nächste Generation. Also ist dann eher meine Generation, die davon profitiert. Du kriegst schon ab, aber du kriegst es richtig ab, wenn du zurückkommst nach Deutschland, weil die Jungen werden das bezahlen müssen. So. Und diese, also dass man sich selber so verarschen kann, weil jeder sagt dir, das wird so nicht hinhauen. Wir werden den Wirtschaftsstandort so nicht halten können. Wir werden den gesellschaftlichen Wohlstand so nicht halten können. Und ich glaube, der Shitbürger ist in seiner Psychologie ganz einfach, der glaubt gerne. Und wenn du ihn fragst, ist es denn für dich schlimm, wenn wir eine Rezession haben, dann sagt er nein, weil der Shitbürger sehr oft aus einer privilegierten Position heraus argumentiert. Die Leute, ich krieg Feedback von gerade jetzt, ich hätte am Montag, konnte ich nicht, da war ich, hatte ich so einen Magen-Darm, hätte ich in München einen Vortrag halten müssen an der TU, Super Management Meeting. Und mir schreiben junge migrantische BWL- und VWL-Studenten, ey, du bist unser Hero und wir finden es super. Und die Hungrigen haben die Zeichen der Zeit richtig verstanden, die lesen die Realität auch richtig, weil sie können sich gar nicht erlauben, Illusionen zu haben. Weil wenn es von zu Hause kein Geld gibt, dass sie erlaubt, so mit Mamis und Papis Geld und irgendwie so ein Leben voller Illusionen, naiv mit Chai Latte und Avocado Toast zu leben, dann geht es. Aber wenn du aufsteigen willst, wenn du es selber hinkriegen willst, wenn du im Leben was gebacken, wenn du die Realität auch gestalten willst, dann musst du die Realität verstehen. Dann musst du auch eine Neugier haben. Und die Neugier ist auch so weit. Ich glaube, der Shitburger ist sich selbst genug. Und es gibt eine interessante Untersuchung, die zitiere ich auch im Buch. AfD-Wähler und Grünwähler haben eine große Gemeinsamkeit. Wisst ihr, was das ist?
Nee.
Sie treffen sich am liebsten untereinander.
Ah ja, okay, das ist
also
korrekt,
das sind
ja
die beiden Gruppen, die am krassesten drauf achten, dass möglichst kein Andersdenkender in ihre sozialen Milieus eindringt. Und wenn ich die Untersuchung richtig zitiere, dann ist es bei den Grünen noch krasser als bei den AfD.
Hätte ich auch gesagt. Ich würde jetzt aber die Linke genauso benennen. Also wenn du da mal in der richtigen Bubble bist, meinst du, die treffen sich beispielsweise mit AfD-Leuten?
Ich sag dir, also das ist eine Untersuchung, die ist wirklich signifikant. Also ist wirklich, das ist so und dann kommen die Nächsten da. Und sagen wir mal so, mein Vater war ein Sozi und ich komme aus einer Sozi-Familie. Sozi sind total entspannt. Ey, wenn du beim Fußball... Ich bin ja Nürnberg-Fan. Wenn du beim Fußball stehst, ja, Alter, was willst du? Ist mir doch wurscht. Wie schaut's denn aus vorne der Stürmer? Backt das halt oder nicht? Und so. Und nee, diese Milieus, und da bin ich vielleicht nochmal bei einer Definition, also unter uns Autofans, ich würde einen Shitburger definieren, leere Autobahn, dreispurig, echt leer, ne? Und ich fahre gern sehr schnell. Und es fährt ein Skoda Octavia, ja, in der Mittelspur. Fährt so mit 130, so richtig richtgeschwindigkeitsmäßig, und du schepperst halt mit 275 vorbei und fährst dann halt so rüber wieder auf die ganz rechte Spur, vorbildlich. Der Shitburger ist der, der die Lichthupe macht. Nicht wie ich und blinkt, um zu sagen, vielleicht machst du Platz, sondern der macht Lichthupe dem, der überholt hat, um seinen Unwillen kundzutun, dass er es eigentlich nicht okay findet. Und da wird er auch bei allem, was du sagst, die sind auch so Humorfreiheit. Und immer so, ja. Macht
das Spaß. Okay. Stilles Leiden.
Ja. Nee, auch so, man will signalisieren, wenn das Podest nicht da ist, weil dann gibst du dir so eine.
Philipp, ne? Bist du stolz drauf? So.
Und du so denkst, ey, das letzte Mal, als mich so jemand angesprochen, war ich im Kindergarten, 3 Jahre alt. Ja.
Also ich persönlich, das ist jetzt so eine eigene Erfahrung in meinem Leben. Wenn ich von etwas überzeugt bin, ich habe eine innerliegende Überzeugung, ich fühle mich damit wohl, dann habe ich nicht das Bedürfnis, andere Leute zu korrigieren, auch wenn es eine andere Meinung sind. Es ist mir scheißegal, weil ich weiß, an was ich glaube, was juckt's mich, was der jetzt will. Ja? Es ist eigentlich nur so, ähnlich wie beim religiösen Fundamentalismus, würde ich so interpretieren, die krassen die Leute, die immer andere missionieren müssen, die krassen Missionierer, habe ich das Gefühl, sind eher nicht so überzeugt.
Richtig.
Und es fällt ihnen einfach,
richtig,
wenn ich dich dazu kriege, dass du meine Meinung mit annimmst, dann sind wir schon zu zweit.
Ja.
Wenn ich jetzt aber ein absolut bibeltreuer, nicht bibeltreuer, ich glaube an den lieben Gott und ich bin mit mir im Reinen, dann muss ich dich doch gar nicht vollquatschen mit meiner Scheiße, oder?
Ja, ist auf jeden Fall... Guck mal, beim Denken, du kommst nur weiter, wenn du zweifelst. Und ich habe ja einen langen Weg. Also ich habe ja meine erste Doktorarbeit, meine Doktorarbeit war der Taz am Ende zu links. Und ich habe einen langen Weg hinter mich gebracht. Das heißt, Neugier heißt eigentlich, dass du dich ständig in Frage stellst. Ehrlich gesagt, Leben heißt, sich ständig in Frage zu stellen. Wenn du praktisch mit perfekten Einsichten geboren wirst und damit ins Grab fällst, lucky you, ich stelle es mir höllenmäßig vor. Das heißt, ich stelle andauernd alles in Frage und das ist meines Erachtens, und es soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber so ein Zeichen von Souveränität, und ich bin total bei dir. Viele der besonders verkniffenen und auch im Agitieren bösartigen sind eigentlich voller Zweifel. Und im Augenblick siehst du auch, und da ist das schlechte Ergebnis der Grünen, aber auch der SPD so ein Beispiel, die spüren schon, es läuft für sie echt nicht gut. Und die spüren schon, dass es so nicht weitergeht. Und sie spüren auch, dass sie es vielleicht überzogen haben. Aber jetzt kommt eine interessante Frage. Ihr beide als Unternehmer, aber auch ich, der sozusagen Verantwortung hat, wenn ich das spüre, muss ich was ändern. Die haben für sich entschieden, wir machen more of the same. Die machen noch mehr so. Die sind noch hysterischer. Also wie man nach einer Messerattacke von einem illegalen Migranten eine Demo gegen rechts machen kann, ist für mich sozusagen jenseits meiner Vernunftvorstellungen. Und doch ist man immer in diese Pattern verfallen. Verbote sind Freiheit. Ja? Corona noch mehr Lockdown. Und man hat immer und immer wieder, statt mal innezuhalten und sich fragen, sind wir denn vielleicht auf dem falschen Kurs, immer gesagt, wir müssen es noch mehr impfen, Impfzwang, noch mehr Demütigung für Ungeimpfte, letzte Generation, noch mehr Leute in Wahnsinn treiben. Und ich habe da mal, als ich blockiert wurde, habe ich gedacht, bevor ich jetzt wahnsinnig werde vor Zorn, gibt lustige Fotos von mir, wo ich die aus Versehen anschreie. Da habe ich dann gleich wieder beherrscht. Habe ich mit Ronny gesprochen, hieß wirklich so, ein Mann aus dem Volk, der für einen kleinen Stundenlohn da an einem Bau fahren wollte. Und für den unter Umständen die 4 Stunden, wo er jetzt keine Kohle bekommt, dass der Zelturlaub auf Rügen war, der baden gegangen ist. Wie willst du denn solchen Leuten erklären, dass das die medial verklärtesten Figuren sitzen, die in der Tagesschau 5 Minuten Interview bekommen, die im Deutschlandfunk jeden Morgen gefeiert wurden damals und so. Ich will damit nur sagen, diese Verkniffenheit und die Militanz aus der Verkniffenheit hat mit Zweifeln zu tun und auch mit dem sehr deutschen Gefühl, man muss alles 120% machen. Und wenn 120 nicht reicht, machen wir 130%. Und das ist, glaube ich, sehr deutsch. Deswegen hat es auch diese Art von Ökoaktivismus nur bei uns gegeben.
Ich habe noch mal ein ganz anderes Zitat. Also erstmal vorher ein Zitat, was sehr gut gepasst hat aus deinem Buch zu der Situation, was es nicht ist oder wer es nicht ist, wer nicht Teil des Shitbürgertums ist, ist von Seite 13. Wer sich selbst als seines Glückes Schmied versteht, will einen Staat, der ihn nicht stört und ihm nicht nimmt, was er braucht, um Autor seiner Biografie zu sein. Da geht es ja um Selbstverantwortung, um seinen eigenen Weg gehen, um nicht sich diese Bestätigung in seiner moralischen Ebene von seinen Mitkameraden zu holen. Und dazu hattest du dann auf Seite 81 geschrieben, der Shitbürger ist ein Schönwettermatrose, in Zeiten ohne Not und Elend blüht er auf und mit sich der Moralbewirtschaftung. Was dann wieder konträr ja. Die Antwort dazu gibt. Aber darum geht es gar nicht. Was ich noch interessant finde, ist, Seite 82. Als besonders verwerflich gilt den Sittenwächtern der vermeintliche Verrat, etwa wenn Meinungsmacher in Medien und Parteien, die gemeinhin dem Reich des Guten zugeordnet werden, von der Linie abweichen. Und das würde mich mal interessieren. Gab es für dich einen Moment, wo du das Gefühl hattest, die anderen sagen jetzt, Ulf, du weichst von der Linie ab?
Ja.
Und ja. Wie war das? Und wann?
Ja, also immer wie, also in Stu, also das Gute daran war, selbst als ich für viele Theoretiker und Feuilletonisten so eine große Hoffnung des linken Denkens war, stand ich immer unter Beobachtung. Warum? Weil ich war damals ganz jung Chefredakteur und habe schon Porsche gefahren. Ich bin einfach mit einem 964er da bei der Süddeutschen vorgefahren, der ist sehr laut. Und ich weiß nicht, ob meiner besonders laut war, könnte sein. Und ich habe halt lebenswertig, ich bin nicht wie alle Journalisten in Bar X, Café Y und Theater Z. Ich war im P1 in München. Ich bin immer, weil ich Journalisten gemieten habe, mir war es, ich fand es spannender mit irgendeinem FC Bayern Reservespieler irgendwie auf der Tanzfläche zu gucken, was sich da alles so tut und an der Bar mal zu gucken, was sich da so tut und hatte einfach die, ich hatte immer so strahlend gute Laune. Es gab auch mal einen Text, wie ich vor dem Club mit einem Freund abgesetzt war, ein Filmemacher und der Carrera. Und wenn dann irgendwelche Frau X und Fräulein Y da gucken, war mir alles scheißegal. Ich habe es halt gemacht. Deswegen stand ich nicht nur als Abweichler in der Theorie immer mehr, also da gab es auch verschiedene Stufen, sondern der Vorbehalt gegen mich, das ist ein unsicherer Kantonist, warum? Ja, der hat so viel gute Laune. Und der fährt Porsche und dann hat er Helmut Lang Anzüge an und so weiter. Also das passte nicht. Und dann fliegst du auch schon so langsam raus. Und dann, wenn du dann richtig, ich habe 2005 dann im Feuilleton der Zeit eine Wahlempfehlung für CDU, FDP abgegeben. Also im Blatt des Schüsst-Milieus eine einseitige mit Popkultur erklärt, warum das so ist. Da gab es dann wochenlang eine Diskussion, Debatte darüber. Und dann gab es immer wieder Versuche, mich auszugrenzen. Und das hat mich aber... Du bedrohst damit ja nur Leute, denen es unglaublich wichtig ist, dabei zu sein. Und ich glaube, irgendwann haben sie es aufgegeben, weil sie gemerkt haben, ich glaube, das ist ihm vollkommen egal. Aber, na klar, ich kenne aber auch Leute, zum Beispiel Henrik Streeck, der Virologe, während Corona ein Freund der Freiheit, ist ein Freund von mir, Disclaimer, und der hat gesagt, so können wir nicht mit der Freiheit umgehen, wir verlieren die Freiheit in unserer Gesellschaft. Und was sie mit Henrik gemacht haben, wie andere Virologen, allen voran Drosten, seine Leute auf den gehetzt hat, was mit seinem Wikipedia-Eintrag passiert ist, was die mit ihm angestellt haben. Das war extrem und ich habe es nur in Teilen mitbekommen, weil mir der Gesundheitsminister bis zum Schluss sogar nach Corona gesagt hat, ja, Poschert, sie war nie im Lager Vorsicht, weil ich halt immer im Zweifel für die Freiheit plädiert habe und da kriegst du viel ab. Aber weißt du, was ich merke? Ich habe das nur geschrieben für die anderen. Für mich ist es selbst, ich hab aufgegeben, auf den Applaus aus dieser Ecke zu warten. Das wird nie passieren. Vergiss es einfach.
Ja, und was ist der auch wert, bitte? Ja, also sind wir mal ehrlich, was ist der Applaus von Pussys wert, um es mal ganz deutlich zu sagen, meiner Meinung nach, ja? Diese Leute, die, wenn wir wirklich extreme Situationen bekommen und der Sozialstaat ist nicht mehr für sich da und hält sie unter den Armen, wie lange halten die durch? Was wäre, wenn der Russe wirklich mal vorhätte zu kommen und die alle, die jetzt schreien, weitere Waffen an die Front, wären die selbst in der Lage, sich so einem entgegenzustellen? Wären die mutig? Würden die ihre Familie direkt mit der Waffe beschützen? Das ist doch das Gegenteil von dem, was eigentlich erwartet werden würde mit, wie soll ich sagen, wie sie sich nach außen präsentieren. Sie sind eigentlich eingefallene Charaktere, aber eigentlich müssten sie stark sein, so wie sie reden.
Ja, ist auch, also man merkt, du bist da wirklich Psychologe hier. Natürlich ist das auch eine, du machst dich halt größer, als du bist. Und du machst dich auch stärker, als du bist. Und natürlich ist es für fragile Egos als Intellektuelle eine schöne Geste, wenn man sich auf einmal an die Spitze der Wehrhaften schreiben kann. Dass der Krieg aber im Zweifelsfall von Leuten gemacht werden, die sie tief verachten, ist doch klar. Ich habe einen Freund oder einen guten Bekannten, Marcel Bonert. Ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Marcel Bonert war im Kosovo einer der ersten Bundeswehr Eliteeinheiten, der immer im Auslandseinsatz war. War erste Frontlinie auch in Afghanistan.
Also der ist Soldat.
Soldat, Offizier. Mhm. Und der ist auch ein Intellektueller, fantastischer Typ, super gebildet. Und was hat er gemacht? Vor ein paar Jahren hat er auf Instagram oder so etwas geliked von jemand, der super, super rechts war, so die anderen. Und er hat einen Vortrag gehalten in der Burschenschaft, die als ultrarechts ging. So. Was mit Marcel passiert ist, eine Hetzjagd ohne Worte. Ich habe ihn da unterstützt, also journalistisch, habe ihn getroffen, er hat mir alles erzählt. Hammertyp, super reflektiert, super differenziert. Gesagt, ja, vielleicht war das ein Fehler, so und so. Ich habe diese Leute gesehen, die ihn gejagt haben. 2 Jahre lang, dessen Karriere war praktisch im Eimer. Herausgekommen ist, MAD musste ermitteln. Und ich habe dann auch im Verteidigungsministerium bei Leuten nachgefragt, gesagt, ja, eigentlich ist klar, der ist total unschuldig, aber wir können aufgrund des politisch-medialen Drucks den jetzt nicht schneller von der Angel lassen. So. Marcel ist vollumfänglich unschuldig, ist auch von allen Leuten und allen Instanzen genauso abgehakt worden. Aber natürlich ist der in der Außenwahrnehmung, wenn du auf seinen Wikipedia-Eintrag, der ist gebrochen. So. Er nicht, weil er auch ein cooler Hund ist. Wir brauchen nicht ein Marcel, wir brauchen 900, wir brauchen 4000, wir brauchen 10.000, wenn wir nicht eine Witz-Legoland-Armee sind, sondern wenn wir genau eine Armee sind, die in der Lage ist, sich auch in schwierigen Situationen, wie geht's weiter mit der NATO, wie entwickelt sich das im Osten und so weiter. Und genau diese existenzielle Ebene, wenn ich bei manchen Debatten sehe, also wenn die grüne Jugend jetzt die großen Wehrexperten werden, dieselben Leute, die wirklich auf Marcel und andere Soldaten sind Mörder, das ist ja dasselbe Milieu. Jetzt haben sie irgendwie einen anderen moralischen Drall und jetzt soll es wieder ganz anders werden. Das Physische würde ich jetzt ausklammern, da könnte ich auch ein paar lustige Sachen dazu erzählen, mache ich aber nicht. Aber in der Tat passt das hinten und vorne nicht zusammen. Und auch das ist ja die Idee des Buches. Es gibt in der Betriebswirtschaft einen Satz, it's the culture, wenn du sie nicht ernst nimmst, culture eats strategy for breakfast. Und wenn wir eine Kultur der Wehrhaftigkeit haben müssen, dann brauchen wir auch Männer, die wehrhaft sind. Dann brauchst du auch ein Männerbild. Oder wer in Israel mal war, du brauchst auch Frauen. Dort kämpfen auch Frauen an den schwersten Waffen, weil irgendwie das kleine Land, wie können die sich verteidigen? Da müssen auch Frauen. So, wenn das die Realität ist, dann brauchst du aber auch eine Kultur der Wehrhaftigkeit. Dann brauchst du eine Kultur auch des Respekts. Dann brauchst du auch sozusagen an den Universitäten. Da kannst du dir angucken, alle Länder, die militärisch erfolgreich sind, 7 mit 19 Jahren in ihren Schulen raus, hochintelligent, 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 sind unter Beobachtung im wehrfähigen Alter. Ab 18 sitzen die in den Elite-Divisionen der Digitalisierung, arbeiten da so. Da braucht man einen anderen Mindset. Da geht es um Leistung, da geht es um Eigenverantwortung. Da geht es auch sozusagen um ein hohes Maß, dass du selber entscheiden musst in solchen Situationen, wie gehe ich damit um. Das ist das Gegenteil von einer komplett paternalisierten Figur. So. Und das ist wie bei Wirtschaft und Wachstum. Wir brauchen Unternehmer. Ja, Elon Musk ist so schlimm. Nee, wir brauchen hunderte Elon Musks. Wir brauchen die alle hier. Du bist weg, du bist weg. Ich bin armer Journalist, ich bleibe noch in Berlin. Wir brauchen Unternehmen. Ja, aber der Elon Musk sagt so und so. Ich sage, ist doch scheißegal. Unternehmer dürfen auch verrückt sein. Und Elon Musk ist ein Genie. Und es gibt einen super Typen, der Intel-CEO, das ist der Adam Grove, der gesagt hat, sozusagen, nur der Paranoide gewinnt. Ja, das ist der erfolgreichste Manager. Warum? Er sagt, du musst einen kleinen Knall haben. Aber das ist gut so. Ich habe Ferdinand Piëch mal getroffen. Neurodivers, um es vorsichtig zu sagen. Enzo Ferrari. Die Typen waren krass. Ja? Und wir wollen Unternehmer haben, die so sind wie eine Nanny im Waldorf-Kindergarten, aber sozial engagiert, gerne die Hälfte ihres Gewinns an wen auch immer verteilen. Und dann am Abend noch eine Avocado-Toast für alle ausgeben. Das gibt's nicht. Und wenn wir die Kultur, jetzt bin ich schon wieder beim Kaputtmachen. Ihr habt mich radikalisiert.
Ne? Du hast dich selbst radikalisiert.
Nein, ihr habt mich radikalisiert. Die Podeste kaputt machen. Und dann müssen wir auch, und ich meine nicht physische Gewalt, nur Ideen, sagt man in der Philosophie, dekonstruieren. Wir müssen die Ideen, die Konstrukte, all das, was sie aufgebaut haben in den Medien, in den Kirchen auch, in den Schulen, in den Universitäten, im Kulturbetrieb, wir müssen das kaputt machen. Und meine pipi-kleine Schrift, dieses Büchlein, ist der erste Angriff in der Richtung. Jetzt bin ich mal gespannt, wer folgt.
Wir haben gar nicht drüber geredet. Dein Buch sollte ja auch eigentlich über einen Verlag veröffentlicht werden. Du hast es dann am Ende selber publiziert, weil der Verlag zu letzter Sekunde noch abgesagt hat. Ja. Wir haben das auch miterlebt. Wir wurden auch teilweise bei unserem Buch, obwohl wir es über einen Verlag rausgebracht haben, wir haben es dann über unseren Verleger mitbekommen, in Buchhandlungen teilweise ja,
versteckt,
schlecht behandelt, gecancelt. Diese Cancel Culture, wir kennen sie alle. Was ist da bei dir passiert? Willst du da vielleicht noch einmal drauf
eingehen? Na klar, also die arme Verlegerin, weil die hätte jetzt in dem Jahr so viele Bücher verkauft, wie sie sonst wahrscheinlich noch nie verkauft hätte. Nur mit meinem Pech. Ja, Riesenfan, lieber Poscher, ich würde unbedingt gerne ein Buch haben, kann ich sie mal treffen? Ich so, ja, okay, gut. Da hatte ich schon ein Buch geschrieben, hatte aber noch nicht so geplant, wie ich das jetzt veröffentliche. Habe ich die getroffen, dann war das auch sehr nett. Und ja, wir haben da eine sehr renommierte Reihe mit philosophischen Texten, bekannte Autoren und so. Und dann habe ich gesagt, das soll Shitbürgertum heißen. Und sie so, what? Und ich so, ja, Shitbürgertum. Hm? Ja, ist das zu Polemik? Ich habe gesagt, nee, Polemik nicht, aber halt sehr scharf, logischerweise. Und dann habe ich mal so eine Geschmacksprobe und dann fand sie es dann halt schon gut. Und dann glaube ich, ist etwas passiert, was auch neu ist. Meine These ist, weil die hat mich gefeiert, bis dann irgendwann kam ein komischer Anruf und wir Franken sind sehr bodenständig, wir vertrauen den Leuten erstmal. Der war so ein bisschen komisch. Was war denn das jetzt? Ich dachte, nee, muss so sein und so, mach einfach so weiter. Und dann hatte ich kurz vor Weihnachten habe ich gesagt, ich schicke ihn mal, ich bin fast fertig, schicke ihnen das Manuskript. Und dann kam wirklich wenige Tage vor Weihnachten, kam so ein Paket. Da habe ich gedacht, nee, das wird vielleicht das Plätzchen irgendwie so, Verlegerin, dankbar, super. Und dann kam mein Manuskript wirklich mit so Korrekturtinte, wirklich wie so erdolcht. Wirklich, das, man hätte so hochhalten können, da lief das Korrekturblut raus.
Weil so viel war.
Also praktisch den Text einfach komplett zerpflückt. Also tutto completi. Ja? Für mich als Autofan würde ich sagen, Frame-of-Restaurierung angemahnt. Und dann, das war schon ein Ding. Ich sag mal, geht's eigentlich noch? Und dann war ein zweiseitiger Brief. Und der Brief war so eine Mischung aus Kopfschütteln, Befremden, aber für mich, und das ist nur eine Unterstellung, die hatte Angst. Die hatte einfach das Gefühl, das kostet mich Kopf und Kragen, wenn ich das Buch so veröffentliche. Und ich vermute, dass es irgendwelche Autoren sind, sehr bekannte Leute in dem Verlag. Also wenn du das Buch mit Poschert machst, sehe ich meine Zukunft in dem Verlag nicht. Und dann habe ich ihr zurückgemerkt, gesagt, vielleicht telefonieren wir mal morgen. Ich habe das mit großer Überraschung gelesen. Und dann war so ein Anruf, und das war ganz rührend. Ja, könnt ihr es nicht abmildern, könnt ihr nicht da? Und dann, ja, ich mache eine eigene Reihe für sie, nur für Polemiker. Ich sagte, als wäre ich irgendwie sozusagen eine exotische Krankheit, die mir in eine Isolierstation steckt. Na, dann ganz fränkisch, habe gesagt, mach mal nicht, fällt aus, mach ich selber. Das war dann in der Sekunde, ich bin ja sonst eher so ein bisschen reflektiert, habe ich mir null überlegt, gesagt, mach ich selber. Ich wusste, dass es das geht bei Amazon, und ich gesagt so, ey, leckt mich am Arsch. Ihr glaubt, ihr könnt mich einschüchtern, ihr glaubt, ich milde irgendwas ab, ihr glaubt, ich schreibe Texte um, ihr glaubt, ihr könnt mich in eine Isolierstation, null. Und dann habe ich mich halt vor Weihnachten hingesetzt, habe zwei Freunde, die redigiert haben mit mir. Marek Polewski, mein bester Kumpel, der lustigerweise heute mit mir im Flieger saß nach Zürich. Super, super Grafikdesigner. Der war gerade für einen Grammy nominiert für seine Arbeiten für die Berliner Philharmoniker. So, Marek hat das Layout gemacht. Und mein Freund Magnus, der ist Professor in Yale, hat mir gezeigt, wie man das macht mit Amazon. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, weil ich wusste natürlich.
Also Design meinst du jetzt, wie das Cover aussehen soll? Oder?
Das hat Marek Polewski gemacht. Mhm. Also wie gesagt, das ist der berühmte Designer, aber halt, du brauchst Freunde. Wenn's hart auf hart kommt, wen rufst du an? Wer geht ran und sagt, okay, Ulf, I'm in. So. Und dann haben wir das in 10 Tagen fertig gemacht, weil ich wusste natürlich in dem Moment, wo die Nachricht rauspoppt, dass der Verlag das zurückzieht. Ich habe zu ihr gesagt, nicht kommunizieren, nicht kommunizieren. Und dann 5 Tage, bevor ich fertig war, hatte die Süddeutsche das irgendwie mitbekommen, weil es schon im Internet, ja, irgendwas stimmt nicht mit dem Buch. Und dann kam die Nachricht und da war ich selbst überrascht, was für ein Echo das geschlagen hat, weil das war auch danach, wir hatten ja vorher auch einen Elon Musk-Text in der Welt am Sonntag, gab schon mal eine große Spiegelgeschichte.
Richtig, genau, haben wir auch
einen Podcast gemacht. Ulf Poschardt, hat Elon Musk abgedruckt und so und so und so, war ja auch schon wieder ein Skandal. Der hat es ja dann in die Weihnachtsansprache vom Kanzler und in die Neujahrsansprache vom Bundespräsidenten gebracht. Und ich sitze da immer da, mache meinen Kindern so Abendessen und denke, ja, der Papi hat wieder Mist gebaut. Ja? Der Bundespräsident schimpft. Ja? Und ich denke immer so, ey, wie, es ist echt lächerlich. So, und dann kam das und ist so rausgepoppt. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, für die Aufmerksamkeit des Buches gut. Und dann 5 Tage später kam es raus und dann so.
Perfektes Timing, ja. Und es ist ja dadurch jetzt, dass du Self-Publishing gemacht hast, ist es ja auch finanziell ein viel größerer Erfolg gewesen. Jetzt ist im Nachgang kann man ja sagen, wie das Leben dir die Steine hinlegt, wenn du drüber schreitest, ist es an sich immer das Beste, was passieren musste, oder?
Ihr habt so viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Ey, seid mutig. Seid mutig. Und ihr müsst halt gut sein. Wenn du mutig bist, also es klingt echt so bescheuert, wenn so ein 57-jähriger Opi das sagt, aber ich sag nur, wenn du immer in dich investiert hast, guck mal, andere Typen haben Muskeln, ich habe immer meinen Kopf in, das ist mein Muskel. So. Und da habe ich 40 Jahre lang voll rein investiert. Und ich bin sozusagen in der Hirnmuckibude echt stark. Ja, und kann mit allen so. Und dann aber, wenn die Leute den Spielraum enger machen wollen, und du das nicht willst, mach's selber. Und wenn du eine Mission hast und wenn du das Gefühl hast, da geht was und so, zieh's durch. Ich kann das nur als eine große Ermutigung verstehen. Und darüber haben wir auch gesprochen, die Verlagswelt ist sozusagen, das ist die Königswelt des Shitburgertums. Mehr Opportunisten, mehr Zeitgeist-Server, mehr ängstliche Menschen. Oh Gott, kann ich das noch? Muss ich noch mehr gendern? Können wir hier noch politisch korrekter werden? Also einen öderen Teil der Kulturwelt als die Verlagswelt kann ich mir gar nicht vorstellen. Bis auf ein paar kleine. Also euer Verleger, by the way, war total cool. Der hat regelt, ey, Glückwunsch, wenn du ein Buch machen willst. Also Grüße an den Verleger. Der hat super reagiert, fand ich total lässig. Hat auch bei den Postings, wenn ihr oben stand vor mir und andersrum, hat es immer gepostet. Und das ist good Sportsmanship, ja. Und so, aber die Verlagswelt selber, die Buchmessen selber, ich werde jetzt die Buchmesse in Leipzig trollen. Ich werde einen Guerilla-Pop-Up-Store machen mit dem Ferrari Testarossa, ja. Und dann fahre ich dahin und verkaufe die Bücher auf dem Parkplatz.
Aus dem Auto heraus.
Aus dem Auto raus. Geil. Und ich habe jetzt ein Start-up hat sich bei mir gemeldet aus Leipzig, der macht Bio-Schokolade. Und er hat gesagt, für jeden, der ein Buch kauft, kriegt er auch noch eine Schokolade drauf. Das muss man mal sehen. Ich muss es nochmal mit dem Anwalt rückbesprechen, ob ich da richtig Ärger bekomme. Dann kann ich es natürlich als Herausgeber nicht machen. Aber das ist der Plan. Wir haben schon ein paar schöne Autos, die da aus Berlin mit einrollen. Und so ein Punkt, dass die Kulturwelt nicht merkt, ey, wenn ein Typ, ein alter Vogel, ein Fitter, der mit dem alten Ferrari kommt. Und das ist jetzt der größte Rebell. Vielleicht müssen wir unsere Kategorien nochmal updaten.
Ich finde das super. Leute, jetzt auch mal eingeblendet das Buch. Schaut es euch gerne an, bestellt es auch gerne, um diese Bewegung etwas zu unterstützen. Ich finde das mega. Philipp, ich habe noch eine ganz andere Frage fernab. Willst du vielleicht noch eine Frage zum Buch stellen? Nee, oder soll
sehr
ich
gerne.
Ulf, du hast ganz am Anfang vom Podcast gesagt, es gibt auch Journalisten von Zeitschriften, die dann wahrscheinlich eher auf der anderen politischen Seite sind, die dir dann heimlich schreiben und sagen, dass sie das gut finden, ja. Aber die werden verstummt. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab innerhalb einer Zeitung? Was, wenn ein Journalist etwas schreibt, was nicht passt, wird das dann direkt einfach verworfen, wird von oben heruntergegeben? Was soll die Meinung sein? Was soll nicht erwähnt werden? Wie läuft das ab?
Das ist eine Wahrheit, aber es ist eine alte Wahrheit. Warum? So kannst du es heute nicht mehr machen. Obwohl manchmal passiert es auch so. Viel schlimmer und viel verheerender ist die sogenannte Schere im Kopf. Das heißt, du bist so angepasst als an dein Milieu, dass du dich gar nicht mehr traust, es zu sagen. Also ich habe auch da, wie gesagt, bin ja ein fränkischer Assi, mein Spruch ist immer, ey, Ich wollte ja nur sagen, ich musste dich da vorhin auf Twitter kritisieren, aber ich find's eigentlich stark, was du machst. Und dann schreibe ich immer da gerne als andere, Halt's Maul, schreibst du, was du denkst, oder lass mich in.
Ja. Ja. Widerlich sowas und, eigentlich.
Naja, widerlich ist in dem Fall der Kollege, der tut mir eigentlich leid. Weil da gibt's ja auch ein Kapitel über die Lauchbourgeoisie. Ja, das sind halt Würstchen und Lauch. Ja, das ist halt so ein richtiger Lauch. Und aber stell dir mal vor, du kommst zum Typen und sagst, ey, ich finde dein Buch richtig gut. Ich sag, wieso sagst du das nicht laut? Ich sag, ey, stell mal vor, ich würde mich einfach direkt hier vom Balkon runter, ja, auf die Autobahn schmeißen, weil es mir so peinlich wäre. Ich meine, wie kann man nur leben? Und ich bin Journalist und ich traue mich nicht zu sagen, dass ich einen dissidenten Text gut finde. Ja, und diese Haltung. Früher hätte man so einen Chefredakteur gesagt, das geht so nicht. Das brauchst du gar nicht mehr. Wenn du nämlich Leute anstellst, also ich meine, ihr habt Unternehmen, HR ist total wichtig. Wen stelle ich an? Wen hole ich mir? Und wenn du Lauche und Würstchen castest, kriegst du Lauche und Würstchen. Und dann hast du aber auch eine Lauch- und Wurstsuppe als Redaktionskonferenz. So. Und da wirst du niemanden finden, der sagt, ja, ich bin aber jetzt ein Pepperoni oder ich bin irgendwas ganz anders. So, und die Anpassung, früher war es autoritär und jetzt ist es so postautoritär, dass man einfach so einen hohen Anpassungsdruck hat. Es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, ich wollte übrigens sagen, ich fand's gut, aber die werden dann oft auch richtig runtergemacht. Und so, dass du es dir überlegst, ob du die Nummer nochmal bringst.
Genau. Also werden platt gemacht, das ist das, denke ich, was du...
Du kennst das Mao-Zitat. Bestrafe einen, erziehe 100.
Ich denke, das ist auch das, was beispielsweise zur Corona-Pandemie jetzt gemacht wurde, mit so richtig harten Urteilen gegen Ärzte, die jetzt in Knast eingefahren sind, weil sie der Überzeugung waren, vielleicht auch sich falsch verhalten haben, wenn man das so sehen will, Leuten Pässe ausgestellt haben, was sie nicht hätten sollen, rechtlich gesehen, und die sie jetzt richtig hart verknacken. Das ist doch genau diese Lehre. Wir müssen der gesamten Ärzteschaft zeigen, das macht er nicht mehr mit uns.
Ja, also sagen wir mal so, ich glaube an, also ärztlich, also sagen wir mal so, da kann man so oder so drauf gucken. Ich gebe dir aber 100% recht. Für mich, und da hat sich in mir wirklich was verändert politisch. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an die Bilder erinnern? Jänisch Park in Hamburg. Das ist ein gut bürgerliches Viertel in Hamburg, ein Park. Da sind so Bäume und da treffen sich drei 14-jährige Jungs, Jugendliche. Es war damals verboten, sich näher als 2 Meter, also im Freien. Die trafen sich, Freunde. Ich habe Söhne in dem Alter, Jungs wollen andere Jungs treffen, bevor dann die Mädchen losgehen. So. Und dann siehst du den Film, und das kann sich jeder von euch, die das gerade sehen, oder hören, angucken, eine nagelneue, frisch geputzte Mercedes E-Klasse jagt den einen Jugendlichen, der davon rennt, als sie kontrolliert werden. Warum auch immer. Der läuft los und der Polizist hält voll auf den Jungen drauf. Das ist eine Sequenz, 20 Sekunden. Wenn der Junge gestolpert wäre, kein Polizist der Welt hätte das Auto bremsen können. Der Junge wäre überrollt worden und vielleicht gestorben. Was ist in einer Gesellschaft passiert? Was ist in der Politik passiert, dass solche Bilder möglich sind? Was haben wir an kaputter Kultur und an Freiheitsfeindlichkeit denkbar werden lassen? Und an Opportunismus, da bin ich wieder bei dem Beispiel. Das kannst du nur in einem Land durchstellen, wo die Leute eigentlich empfänglich sind für solche Aussagen. Zweitschlimmste Bild, die Oma, die auf der Parkbank liest, in München, im Englischen Garten. Das war nicht mehr erlaubt. Und dann siehst du Polizisten, die Omi da wegführen. So, und ich sage dir, da ist was komplett schiefgelaufen. Und das Interessante ist, weder die Flüchtlingskrise und die Fehler von Merkel sind aufgearbeitet. Ich meine, Merkel schreibt ein Buch. Freiheit. Das, wirklich, ich würde am liebsten, ich mach's aber nicht, weil du guckst schon so streng, ich würde wirklich, ne, und so, Freiheit. Die.
Was für eine Erdreistung.
So krass. So. Ja.
und kein Wort der Selbstkritik. Auch jetzt in den Interviews. Null nada. Super deutsch. Alles richtig. Wir machen nur richtig. Wir Deutsche haben es immer richtig gemacht. Jeder, der das Geschichtsbuch anguckt, weiß, nö, ehrlich gesagt, ihr eher nicht. So. Und dieses, wir reden nicht drüber. Die CDU hat jetzt so leise mit der Migrationspolitik Merkel-Ära beendet. Es gab keine Aufarbeitung. Corona. Bis heute keine Aufarbeitung. Die Ethikratschefin, die ganzen Virologen, all das, was da gesagt wurde. Ich habe es erlebt, solch auf dem Geist. ÖRR. ARD macht so, ja, Corona und Freiheit. Na, wen ruft man an? Freiheit, ja, Poschert. So. Interview mit mir. 5 Tage später kommt die Sendung. Du siehst eine Mutter, Tränen überströmt, am Bett ihres Kindes, das intubiert ist, liegen. Klammer auf, Klammer zu, das ist 1 in 10 million. Die meisten über Corona, diese Schwierigkeiten, waren alt, übergewichtig, bla 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 bla. So. Und dann diese Mutter ringt mit Fassung, aber es gibt in Deutschland immer noch Menschen, die reden von Freiheit. Schnitt, ich in so einem Le Corbusier-Sessel, so in meinem Büro. Und dann, da kann ich danach sagen, was ich will. Aber wer diesen Schnitt gesehen hat von einem intubierten Kind und dann ich so gut gelaunt, dann nochmal ganz konzentriert erklärt, worum das Grundgesetz ein Freiheitsgesetz ist und so weiter. So. Und das ist so pass pro toto, das, was in allen Debatten passiert ist. Und wenn wir das nicht korrigieren, fährt das Land gegen die Wand.
Das ist ja dann auch, das hat nichts mehr mit Berichterstattung zu tun, sondern da sehen sich diese Personen dann in einer anderen Verantwortung, in der erzieherischen Verantwortung. Da wäre vielleicht nochmal meine Abschlussfrage. Wie hast du das mitbekommen über jetzt wirklich die Jahrzehnte hinweg? Hast du das Gefühl, die Journalisten heutzutage sehen mehr noch eine erzieherische Verantwortung als eine wirklich reine Berichterstattung?
100%.
Und wenn ja, warum?
Weil das modisch geworden ist. Das ist ein Trend, der kommt, glaube ich, ursprünglich wirklich von amerikanischen Ivy League-Universitäten, also dass auch Wissenschaft Aktivismus betreibt. Und das war im Zuge der Klimakatastrophe, die jetzt vielleicht doch gar nicht so katastrophal schnell alles zu Ende geht, hat man gesagt, wir müssen aufhören mit objektivem Journalismus. Wir müssen aufhören mit kritischem Journalismus. Wir müssen auch konstruktiven Journalismus machen, um die Probleme zu lösen. Und damit, das ist für mich das Ende des Journalismus. Und ich habe mich da auch in alle Debatten, also viele ÖRR-Sender, aber auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Bekenntnis dazu, da können wir es lassen. Das ist für mich einfach Altpapier. Weil unser Job ist, Rudolf Augstein, kein Rechter, der das gesagt hat, schreiben, was ist. Nicht, was sein soll, was wir gerne hätten, was wir uns wünschen. Schreiben, was ist. Und der Journalist ist nie bei den Mächtigen. Der Journalist kritisiert die Mächtigen. Der schaut ihnen auf die Finger. Übrigens, wir haben in Corona, haben dafür auch Riesenärger, wir haben sowohl dem Tschentscher, dem SPD-Ministerpräsidenten in Hamburg, vorgewiesen, dass er gelogen hat, und auch Markus Söder von der CSU. Diese Zahlen stimmen nicht. Das Ding hat richtig gekracht, aber wir standen mitunter medial ganz alleine. Und ehrlich gesagt, auch in meiner Redaktion, das war nicht die ganze Redaktion. Ein Großteil der Redaktion fand das falsch. Es waren am Ende 15 Leute. Und du brauchst die. Und am Ende sind das immer die entscheidenden Leute, die die Dinge verändern können.
Ja, vielleicht schließe ich das mit den Worten, die mir jetzt so in den Kopf gehen. Du sagtest vorher, hast mehrere Namen genannt, unter anderem Elon Musk, sagtest, wir brauchen hunderte von ihnen. Ich finde, und schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein, ich finde, wir brauchen hunderte Ulf Poschards. Und nicht nur einen, denn ich sehe nur dich hier sitzen, einer der, und das ist nicht nur das Maul aufreißen, sondern es auch mit klugen Inhalten füllen, der sagt, was, das garantiere ich dir, Millionen in diesem Land denken und selber schon sagen, ich habe Angst, das auszusprechen. Die selbst schon merken, wie dieser Meinungskorridor so eng wird, dass sie sich kaum mehr darin bewegen können. Und du zeigst, glaube ich, ganz vielen Leuten, machst Leuten auch Mut, doch du kannst es nach wie vor. Die haben sie versucht, auch den Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Dann hast du Self-Publishing gemacht, ist jetzt noch viel erfolgreicher geworden. Und ich glaube, du bist damit auch jemanden, der in diesem Land sehr viel Mut macht. Und da möchte ich nur im Namen von Kian und mir mitgeben, mach bitte genauso weiter und hau kräftig auf die Tonne.
Mache ich. Ich schmeiß den Knüppel immer zurück.
Noch besser. Und unterstützt Ulf. Wie gesagt, sein Buch ist unten verlinkt. Holt euch das, um diese Bewegung zu unterstützen. Wie gesagt, danke nochmal, Ulf, dafür, dass du da hier warst. War ein super Podcast.
Und es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war's vom Podcast, Leute. Lasst uns gerne auch eure Meinung in die Kommentare wissen. Vielleicht habt ihr noch andere Fragen für irgendwann mal eine zweite Folge mit Ulf. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Das war's. Bis dahin. Wiedersehen.